Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Und am morgigen Samstag ist wieder UNESCO-Welttag des Buches, der bekanntlich seit 1995 groß gefeiert wird, zurückgehend auf einen alten katalanischen Brauch. Am Namenstag des heiligen Jordi, wir kennen ihn als St. Georg, schenken sich die Menschen in Katalonien Rosen und auf Initiative der Büchergilde von Barcelona seit den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts auch Bücher. Deutschlandweit feiern dann Buchhandlungen, Verlage, Bibliotheken, Schulen und natürlich auch der Büchermarkt heute an eine lang zurückliegende Bedrohung erinnernd, an eine vorderhand absurd erscheinende Initiative von 1507, die zur Konfiszierung von 168 Büchern der jüdischen Gemeinde von Frankfurt am Main und zu einem Gutachtenstreit darüber geführt hat, ob diese Konfiszierung rechtens ist und ausgeweitet werden sollte. Und eines dieser Gutachten, 1510 im Auftrage Kaiser Maximilians verfasst, ist gerade im Stuttgarter Ricklam Verlag erschienen, ein beeindruckend argumentierendes Dokument der Zeitgeschichte mit dem irritierenden Titel Ratschlag, ob man den Juden alle ihre Bücher nehmen, abtun und verbrennen soll, geschrieben vom deutschen Hebraisten, Philosophen und Juristen Johannes Reuchlin. Und entgegen des martialischen Titels kommt er zu einem überraschenden Ergebnis. Er hält es nämlich für nicht rechtens, den Juden alle Bücher zu nehmen, abzutun und zu verbrennen. Aus dem frühen Neuhochdeutschen herausgegeben und übersetzt hat diese Schrift Jan-Hendrik de Boer, Historiker an der Universität Duisburg-Essen, mit dem ich vor dieser Sendung gesprochen habe. Ich grüße Sie.
Guten Tag, Herr Dries.
Als Johannes Reuchlin im August 1510 ein Schreiben des Mainzer Erzbischofs Uriel von Gemmingen erhielt, konnte er nicht ahnen, dass ihn der so übermittelnde Auftrag die kommenden 11 Jahre beschäftigen sollte. Reuchlin wurde im Namen Kaiser Maximilians aufgefordert, ein Gutachten über die Frage zu verfassen, ob es gottgefällig und für das Christentum förderlich sei, die von den Juden genutzten Bücher mit Ausnahme der jüdischen Bibel zu vernichten. Was war vor diesem Auftrag geschehen, Herr de Boer?
Der Anstoß zu der ganzen Affäre ging aus von Johannes Pfefferkorn. Es war ein Konvertit, der eine Kampagne gegen seine einstigen Glaubensgenossen führte. Er hat mehrere Flugschriften, deutschsprachige Flugschriften veröffentlicht, in denen er die Christen vor den angeblich vor den Juden ausgehenden Gefahren warnte. Als einen zentralen Grund dafür, dass die Juden sich nicht zum Christentum bekehren ließen, hatte er deren Bücher ausgemacht. Also hat er beschlossen, alles dafür zu tun, dass diese Bücher vernichtet würden. Ihm gelang es tatsächlich, den Kaiser davon zu überzeugen, ihn zum Bevollmächtigten für die jüdischen Bücher zu ernennen, die in ganz Deutschland einzuziehen, zu prüfen und gegebenenfalls zu vernichten. Dagegen hat sich Widerstand erhoben, angeführt von der jüdischen Gemeinde aus Frankfurt am Main. Und dieser ist es auch tatsächlich gelungen, den Kaiser dazu zu bringen, diese Kampagne wiederum stoppen zu lassen. Nun erst wollte der Kaiser es genauer wissen und ließ über den Mainzer Erzbischof mehrere Gutachten einholen, wie man verfahren solle in der Sache. Alle anderen Gutachter, die alle theologisch argumentierten, kamen zu dem Ergebnis, dass die jüdischen Bücher vernichtet werden sollten. Nur Reuchlin ist aus diesem judenfeindlichen Konsens ausgeschert.
In seinem Gutachten schreibt Reuchlin, ich zitiere, nun finde ich unter den Judenbüchern, dass sie seien mancherlei Gestalt. Es gibt also verschiedene Gattungen. Über welche Bücher wurde damals verhandelt?
Reuchlin nennt in seinem Ratschlag insgesamt 6 Kategorien von jüdischen Büchern. Zunächst die hebräische Bibel, dann den Talmud, Kommentare zur Bibel, Predigtbücher und liturgische Schriften, Werke der Kabbala, also der jüdischen Weisheitslehre, für die sich Reuchlin ganz besonders interessierte, und schließlich Philosophie und Naturkunde. Das war erstmal sehr geschickt, so zu argumentieren, denn er konnte so zeigen, dass die jüdische Tradition sehr viel reicher war, als etwa Pfefferkorn behauptete. Außerdem konnte er zeigen, dass viele der Textsorten völlig unproblematisch waren, so natürlich die Bibel oder Erläuterungen zur Bibel. Pfefferkorn und seine Unterstützer haben vor allen Dingen gegen den Talmud polemisiert und gegen 2 antichristliche jüdische Traktate. Reuchlin räumte ein, dass es diese beiden polemischen Werke gebe, hat aber gezeigt, dass sie eben nicht stellvertretend für alle jüdischen Bücher genommen werden dürften. Im Mittelalter ist es immer wieder zu Angriffen von Christen auf den Talmud gekommen, der ist mehrfach öffentlich verbrannt worden. Und Reuchlin legt nun gegen diesen judenfeindlichen Konsens seiner Zeitgenossen dar, dass die Christen sehr viel aus dem Talmud lernen können. Nicht zuletzt, um die Juden von der Wahrheit des Christentums zu überzeugen, wie er meinte.
Wie ist denn nun die Argumentationsweise Johannes Reuchlins bezüglich seines Ratschlags, ob man den Juden all ihre Bücher nehmen, abtun und verbrennen soll? Denn die Art und Weise, wie er argumentiert, ist ja hochinteressant und variantenreich.
Reuchlin argumentiert zunächst als Jurist. Juden waren genauso Bürger des Heiligen Römischen Reiches wie die Christen. Insofern verfügten sie über dasselbe Recht, dass man ihnen nicht einfach ihr Eigentum wegnehmen durfte, wenn einem das so passte. Auf dieser Grundlage berief sich Reuchlin, dann sind wir bei der zweiten Argumentationsstrategie, dann auf eine Aussage von Jesus Christus im Johannesevangelium. Die lautet: Befragt, durchsucht oder erforscht die Schriften, von denen ihr wähnt, in ihnen das ewige Leben zu finden, und diese geben von mir Zeugnis. Auch wenn die jüdischen Bücher möglicherweise Falsches enthielten, so könne man, erklärt er, in ihnen doch viele Wahrheiten finden. Wahrheiten, die auch für Christen nützlich seien. Die dritte Argumentationsstrategie ist eine humanistische. Er war nämlich überzeugt, dass man zu den Quellen zurückkehren müsse, und das hieß für ihn, dass man die hebräische Sprache kennen musste und hebräische Bücher besitzen musste, um die Bibel wirklich verstehen zu können.
Ich habe es bereits eingangs angedeutet, mit Reuchlins Ratschlag beginnt der mehrjährige sogenannte Judenbuchstreit. Welche Folgen hatten denn Johannes Reuchlins Gutachten und wie ist dieser besagte Streit am Ende ausgegangen?
Johannes Pfefferkorn und seine Unterstützer, das waren zunächst mal Kölner Theologen, haben Reuchlin wegen seines Gutachtens scharf angegriffen. Sie wollten ihn dazu zwingen, dass er seine Thesen widerruft. Reuchlin war dazu nicht bereit. Seine Gegner waren allerdings mächtige Männer, Professoren, der Dominikanerorden, ein Inquisitor. Als er seine Gegner nicht überzeugen konnte, hat sich Reuchlin entschlossen, an anderer Stelle Hilfe zu holen. Er hat seinen Augenspiegel veröffentlicht, 1511, und sein Gutachten darin veröffentlicht, erklärt und verteidigt. Und er hat tatsächlich Unterstützer gefunden, nämlich Humanisten in ganz Deutschland und letztlich in ganz Europa. Nun hat eine öffentliche Auseinandersetzung begonnen, die mit Flugschriften, Gedichten und Satiren, darunter den berühmten Dunkelmännerbriefen, geführt worden ist. Schließlich ist der Prozess nach Rom vor den Papst, also die höchste zuständige Instanz, gelangt. Und nach mehreren Jahren, genauer im Jahr 1520, also auf dem Höhepunkt der ersten Phase der Reformation, wurde der Augenspiegel durch den Papst verurteilt.
Wie tolerant war Johannes Reuchlin denn tatsächlich? Also mit welchen Erwartungen kann sein Ratschlag, ob man den Juden alle ihre Bücher nehmen, abtun und verbrennen soll, im Jahr 2022 gelesen werden?
Reuchlin war sicherlich nicht tolerant in unserem heutigen, von der Aufklärung geprägten Sinne. Er war davon überzeugt, dass es gut und notwendig war, Juden zu bekehren. Auch ging er fest davon aus, dass die Wahrheit allein beim Christentum liege. Das sind sicher nicht mehr unsere Überzeugungen. Reuchlin war aber tolerant in einem ganz ursprünglichen Wortsinn. Er war bereit hinzunehmen, zu ertragen, dass es Menschen anderen Glaubens gibt und dass solche Menschen auch andere Überzeugungen hatten. Und er tritt in seinem Ratschlag offensiv und auch durchaus mutig dafür ein, dass Menschen, mit denen er nicht einer Meinung war, ihre Lehre vertreten und weitertragen durften. Ein Angriff auf Bücher war für ihn immer ein Angriff auf Wissen und Wahrheit. Ich glaube, dass die zentrale Botschaft seines Textes für uns insofern immer noch aktuell ist. Wenn du etwas für falsch hältst, beschäftige dich erst einmal damit und verdamme es nicht einfach. Informier dich, lies Bücher und dann kannst du immer noch anfangen, mit guten Gründen dagegen zu streiten. Was man für falsch hält, hat Reuchlin zufolge einen Platz in der Welt und man kann daraus lernen.
Sagt Jan-Hendrik de Boer über Johannes Reuchlin.